Haas in der Hess 111 Jahre. Jetzt haben wir drei Generationen da sitzen. Ich quatsch euch jetzt heute mal voll oder ihr quatscht mich bitte voll. Und wir nehmen jetzt einen Podcast auf, mal was ganz anderes für den Friseur. Auf die Idee der Renate gewachsen, auf meiner Mama. Und dann haben wir noch die Sabina da, meine Schwester. Und die Omi, meine Oma. Sag mir Hallo Oma.
Hallo.
Und jetzt quatschen wir so ein bisschen, was eigentlich die letzten 111 Jahre passiert ist, was Friseur eigentlich bedeutet, was es für uns bedeutet und was zum Teufel uns geritten hat, euch geritten hat, so eine lange Tradition fortzuführen. Omi, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Friseur zu lernen?
Es war immer schon als Kinderwunsch, Friseur zu sein. Ich habe zwar keine Puppen gehabt, aber ich habe das immer schon gesagt.
Ja?
Ich wäre Friseur.
Und dann hast du es einfach gemacht? Oder wie?
Nein, das ist dann mit dem Glück gewesen, dass ich euren Opa oder Vater kennengelernt habe. Und der war damals gerade 1954 ist er zur Meisterprüfung gefahren und so haben wir uns kennengelernt. Und das war mein größtes Glück. Ich wollte immer schon Friseurin werden.
Aber vorher hattest du nichts gelernt?
Nein, vorher war ich nicht in einem Fremdberuf. Mhm. Da war ich Verkäuferin, habe Verkäuferin gelernt, wurde zwar nicht als Verkäuferin ausgebildet, von der Bildung her, von der Schule, weil wir immer befreit waren. Mhm. Und das ist man nicht in die Berufsschule gegangen, aber als Verkäuferin.
Aber arbeiten hat man dürfen.
Und hat mit Leuten umgehen können. Mhm.
Und dann?
Das war einfach im Land draußen nur möglich zur damaligen Zeit.
Ja, ja. Und du hast es dann von der Omi übernommen?
Ich habe es dann von der Omi übernommen. Ich bin dann in der Schule gewesen und wir sind dann mit 16, 76 aus der Schule gekommen. Mittlerweile Reife. Und wie gesagt, damals waren es sehr viele Arbeitslose gegeben. Die Lehrstellen waren nicht so günstig. Mhm. Also, es ist ja gerade so, der Computer ist so ganz aktuell geworden und irgendwie habe ich ja schon immer ab dem 12. Lebensjahr nach der Schule im Geschäft gearbeitet und irgendwie war dann die Schule aus und dann, okay, dann wärst du halt Friseur. Also irgendwie bist du da ist man reingewachsen, da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Und ich bin ja die älteste von fünf Mädchen und die anderen vier ist eigentlich auch so gegangen. Also die sind da auch mit reingewachsen. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt war unsere Mutter schon alleinerziehend und durch das ist es einfach.
Aber wolltest du damals Friseur lernen oder war es mehr so?
Ich habe die Frage ist gar nicht gestellt worden.
Nicht gestellt.
Also ich denke, damals ist einfach gewesen, wenn deine Eltern das gehabt haben, war das automatisch so. Mhm. Und sonst hast du dir einfach irgendwas gesucht, wo eigentlich auch deine Eltern schon waren. Also die haben da immer schon geschaut, dass die Kinder irgendwo unterkommen. Also das mit Berufswünsche, glaube ich, war eher zweitrangig in der Zeit.
Wenn du es jetzt anders machen könntest, würdest du es anders machen?
Nein, überhaupt nicht. Also, das, wo ich damals eigentlich so reingestolpert bin, muss ich sagen, ist auch mein Traumberuf geworden. Also ich wüsste keinen Beruf, wo man, ich mache es jetzt ja schon 40 Jahre, wo man sagt, es gibt jeden Tag was Neues zu entdecken und es macht jeden Tag aufs Neue Spaß.
Ja.
Und die Menschen gehen raus und sind glücklich und du hast sofort deine Erfolgserlebnisse.
Ja.
Also, wird sofort wieder machen.
Was ich halt sehr attraktiv an dem Beruf finde, ist, dass man seine Arbeit sofort, also die Arbeit, die man reinsteckt, dass man sofort ein Ergebnis sieht. Also wenn ich jetzt halt so von meinem Partner höre, der arbeitet an Projekten, die dann 2 Wochen brauchen und er geht aus der Arbeit nach Hause und weiß dann sofort am Abend noch, okay gut, er überlegt dann die ganze Zeit kopfmäßig weiter, was er an diesem Projekt noch weiter arbeiten könnte, weil das einfach so langwierig ist. Mhm. Und bei uns ist das so, wir wissen, okay gut, wir haben jetzt einen Kunden für, sage ich mal, eine Stunde hier sitzen und an dem dürfen wir so gut wie es geht, fast immer alles machen, was wir wollen. Mhm. Und der ist happy und man hat die Arbeit einfach beendet. Es ist dann, er geht sofort mit einem Ergebnis raus. Mhm. Und man kann halt dann auch aus dem Laden rausgehen und weiß, okay, gut, man hat einfach, ja, Results, also ja, man hat Ergebnisse geschaffen. Ja, das ist halt eigentlich das Schöne an dem Ganzen.
Ja. Hat die Kreativität auch was damit zu tun, dass man kreativ arbeiten kann? Selber was denken kann oder erfüllt ihr mehr die Wünsche der Kunden oder kommen die Kunden eher und sagen, mach mal?
Es gibt beides.
Ich denke,
also ich glaube, die gute Mischung macht es aus. Also es sind viele Kunden, die ganz genau wissen, wie sie aussehen möchten. Und denen kann man dann einfach nur Ideen präsentieren, wie man selber sich das vorstellen würde, wie der Kunde gut aussieht. Und manche Kunden sagen nein, weil sie einfach ein ideales Bild von sich haben. Mhm. Und manche denken dann drüber nach und nehmen dann deinen Ratschlag oder deine Kreativität einfach an. Und manche gibt es auch, die ganz verrückt sagen und die sagen, mach einfach radikale Veränderungen. Also ich hatte erst vor einer Woche eine Kundin und die hatte eine sehr große Veränderung gewünscht, von langen Haaren auf ganz kurz.
Mhm. Also ich habe das Bild gesehen, das ist echt cool alles. Geworden.
Ja.
Das ist echt cool geworden. Ja. Wie war das früher, Omi? Waren die Leute da auch so unbedarft oder war das klarer auch modisch vorgegeben?
Damals zur Zeit nicht, aber da war noch das Ländliche, auch in der Stadt. Und sind aber sehr viele vom Land in die Stadt gekommen und wollten dann eben so ein bisschen Vorbilder, wie die so verloren ausschauen. Wir haben auch Bilder schon für sich gehabt. Oder Lolo Dutschi, der war noch aktuell, oder Kim Novak. Das war ganz, das wissen heute die Leute nicht mehr, aber die haben ein Vorbild gegeben.
Mhm.
Oder die Chris Kelly. Mhm. Also es waren alles Personen, was mit Technik verbunden waren. Und wenn du da besser warst, dann hast du einfach deinen Ruf dann gehabt. Und so sind die Leute gekommen.
Ihr habt sogar sehr viel mit Hochsteckfrisuren und mit Haarteile gemacht.
Ja, so. Genau. Die Hochsteckfrisuren, das auch mit der Chris Kelly Frisuren, alles, das war wirklich Geschicklichkeit und ich habe das eigentlich eingeführt in Rosaheim. Ich habe zwar selber nicht diese Haarpracht gehabt, aber ich war geschickt genug, so auszuschauen, dass sie so haben wollten wie ich. Sehr häufig. Ich bin ein bisschen ein Allround-Gesicht habe ich gehabt und habe aber ganz viele Ideen mit den Frisuren gemacht. Und so sind wir eigentlich berühmt geworden.
Ja. Ja, ich weiß noch, die Sabine hat, da war ich in der 8. Klasse, da musstest du in der 5., 6. gewesen sein. Oder ich war in der 9.
Ja.
Da hast du meinen ganzen Freundinnen die Haare gemacht, bevor wir auf einen Abend gegangen sind. Also Hochstecken ist irgendwie vererbt worden oder sowas. Du hast nur mich übersprungen. Mich kannst mit Haaren jagen. Ich kann es gar nicht.
Ja, und ich denke, früher war nur ganz was Wichtiges. Da kamen dann so die Techniken auf zum Haarschneiden. Und auch mit dem Färben. Also, weil da gibt es ja heute oft nur, wo so ältere Kunden sagen, lass uns die Farben jetzt lang um, sonst wird es zu dunkel. Weißt du noch, weil früher haben wir gesagt, die Farbe, wenn die länger drauf bleibt, das verändert dann die Farbe. Da war das Färben ja eine Technik in dem Sinn, dass man das ja eine Wissenschaft, fast eine Geheimwissenschaft.
So war das.
Ja.
Und so ist auch mein Mann damals, Herr Hess, nach Paris gefahren, bei L'Oréal und so, das war eigentlich der Grundstock. Und das wurde alles dann berechnet. Also nicht der Zufall, dass das wird, sondern das war dann schon ein Können. Wobei das ja dann später mit die Haarteile kommt, hat es sich nur zum Hochstecken natürlich, hat es nur bestimmte Farben gegeben. Und damit hat man wieder das Färben anfangen. Das ist erst recht, dass das zusammenpasst.
Ja,
und das war einfach meine Art, das habe ich geliebt bis ins Letzte.
Oh.
Ist heute noch da.
Es ist ja
Anpassen von Farben. Aber heute gibt es wieder andere Techniken und andere Mode. Und so hat es damals sehr lange gereicht, meine Ideen.
Ja, ja.
Ich glaube, früher war es halt auch einfach so, früher gab es ja noch nicht so dieses Ausbilden in dem Sinne, dass man da eine Technik gehabt hat. Also ich meine, 1960 ist erst wieder Sassou an die Macht, sage ich jetzt mal, gekommen. Der hat die Haarschneidetechnik ja wirklich revolutioniert. Also heißt, er hat Haarschneiden nicht nur so, wie es jetzt die Oma und die Mama gelernt haben, gemacht, sondern, also Mama und Oma haben immer gesagt, sie haben nie Haarschneiden gelernt, sondern nur Haare schneiden. Also man muss sich das vorstellen. Ja, es ist wirklich so, wie es gesagt ist. Also die Mama und die Oma, die haben immer gesagt, sie haben ein Bild präsentiert bekommen und sie wussten sofort, wie sie schneiden müssen. Die hatten aber keine Bauanleitung oder keine Schnittanleitung, wie sie das jetzt schneiden, sondern sie wussten einfach, okay, gut, wenn ich die Haare dort und dort hinziehe, dann kommt das und der Effekt raus. Und bei mir zum Beispiel, in meiner Ausbildung, ist das ganz anders gewesen. Also man muss sich das wirklich vorstellen, dass das noch gar nicht so lange existiert, dass man als Friseur Schneiden tatsächlich lernt, also dass das eine Technik ist. Weil die Mama sagt zum Beispiel auch immer, ja, sie schneidet halt einfach drauf los. Und sie weiß halt, dass das dann rauskommt.
Aus Erfahrung, aus Übung.
Übung und Erfahrung, aber ich kann es nicht erklären. Genau. Ich könnte die Schritte nicht, aber ich kann jetzt keinen Plan zeichnen, wie man schneidet. Mhm. Also ich schaue die Kundin an, ich sehe, die hat die Kopfform, die hat die Haare.
Aber es ist nicht nur abschneiden.
Ich weiß schon, was ich mache. Also ich habe Kunden verschiedene Techniken. Ich kann das alles.
Sie kann alles.
Was die heute im Buch lehrbar systematisch lernen.
Und das ist das.
Aber ich kann es nicht,
nicht erklären. Also nicht systematisch. Also die Mama kann ein Haus bauen, aber sie weiß nicht, wie man das Haus baut. Also die fängt dann vielleicht auch erstmal mit dem Dach an und dann macht sie das Grundgerüst. Mhm. Aber es macht Sinn. Also das Haus steht am Ende und das Haus sieht genauso gut aus wie von mir jetzt seit dem Architekten, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil ich einfach Haare schneiden thematisch gelernt habe. Also man fängt erst mit der Grundlinie an und dann, also genau, systematisch. Also man fängt erst mit der Grundlinie an. Was aber natürlich dann auch etwas, schätze ich mal, am Anfang der Ausbildung ein bisschen Kreativität einschränkend ist.
Aha. Ja, okay, ja, verstehe ich.
Weil ich aus diesem Rahmen mich nicht traue, hinauszugehen. Mhm. Mhm.
Also wo wir jetzt gerade schon bei Ausbildung sind, du warst ja schon Ehefrau und vielleicht sogar auch, warst du nicht schon Mutter, als du die Ausbildung gemacht hast zur Friseurin, Omi?
Nein.
Nicht?
Ich habe 4 Jahre keine Kinder gehabt, ich habe geheiratet 1956. Und hab dann eine Altlehrerin-Ausbildung, aber bei eurem Vater, eurem Opa. Und der hat dann den Meister gehabt und das ist einfach nur mitgelaufen. Mhm. Und ich war sehr begabt und habe damals schon die Verrückten, ja, und ich muss auch noch dazu sagen, damals war ja auch nur so was sehr stark war, was die heutige Jugend nicht mehr ist. Wir haben rasieren müssen bis ins Letzte. Die sind alle Tage zum Rasieren gekommen. Mhm. Und das haben wir lernen müssen. Wir müssen umgehen. Wie oft haben wir da wirklich eingeschnitten, reingeschnitten in die Haut. Das war einfach grausam. Aber ich kann es ausgezeichnet. Man muss ja alle Richtungen das Messer stellen und so, bis das richtig gewusst hat, oder wie die Wuchsrichtung war, bis man das rausgehabt hat. Dann ist passiert.
Weißt du, wann du immer noch rasiert hast? Immer am Faschingsdienstag, wenn die vom Kaffee schick besoffen gekommen sind und die Nacht durchgemacht haben, dann sind die zu dir ins Geschäft gekommen zum Rasieren.
Sitz auf! Das war wirklich
wahr. Da waren es dann alle mutig genug, gell? Da sind dann die Männer zum Rasieren gekommen.
Mussten die sich ja erstmal Mut antrinken, um sich an dein Messer zu trauen?
Das ist so bekannt gewesen, dass wir das machen und so. Das ist natürlich schon toll gewesen. Mhm. Das sind einfach so Einschnitte, was hat dann ganz stark. Heute gibt es nicht mehr.
Ja.
Nur,
Es kommt wieder.
Es kommt wieder, es ist auch erfreulich. Mhm. Weil es ist einmal auch eine Zeit gekommen, wo die Hippie-Zeit gekommen ist, wo sich die Männer überhaupt nicht mehr rasiert haben. Die haben es dann vergessen, auch sich zu waschen. Oh. und es sind grausame Erlebnisse gewesen, weil die sind dann in die VW-Busse 3 Wochen vorgefahren, kein Wasser gesehen und so haben wir dann die wieder zuschneiden müssen.
Hübsch machen müssen.
Und das war schon schlimm.
Ja.
Das war halt
ja.
Unabhängig von dem Ganzen. Das war dann die Resonanz, die vergessen haben, sich zu waschen, die Männer.
Ich weiß auch noch, dass bei uns zu Hause im Gang mal ein Bild hing vom Opa, glaube ich, noch von seiner Meisterprüfung, wo er irgendwie einen Kopf abgemessen hat für einen Zopf oder eine.
Nein, eine Perücke musste er machen.
Eine Perücke.
Weil das war früher noch im Meisterprüfen drin, dass man eine Perücke machen muss. Mhm. Und da musst du ja einen Plan zeichnen, du musst praktisch das entwerfen.
Stäbchen hinkommen.
Was du magst, dann musst du, also im Prinzip das gleiche, der Meisterstück halt ist halt anders, aber du musst den Plan zeichnen, du musst das Material kalkulieren, Kalkulation, du kennst auch das Bild mit der Kalkulation, was das genau ausgerechnet ist, was das kostet. Ja, war das früher, war praktisch Perückenmacher im Friseurberuf mit dabei.
Ja,
also
ja.
Ich muss das sagen, ich habe es nicht mehr machen müssen. Ich glaube, ich hätte es nicht gekonnt. So eine feine Handarbeit war das, dann Stäbchen einnehmen, die ganze Tampel machen. Es war eine verrückte Arbeit. Ich zum Beispiel habe ein Toupet machen müssen. Ah. Aber das war eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Das Knüpfen und das hat nicht so viele Stäbchen gehabt, nur die Ansätze, aber sind heute wieder anders. Mhm. Aber damals habe ich zur Meisterprüfung Tournee machen müssen.
Da siehst du, wie sich das geändert hat. Ich habe meine Meisterprüfung 1982 gemacht. Und übrigens 22 Jahre alt, muss ich jetzt mal kurz einwerfen, unser Großvater, also mein Vater war auch 22 Jahre, ich war 22 Jahre und die Sabina ist auch mit 22 Jahren.
Darf ich was einwerfen? Auch die zweite Leistung. Tochter hat auch mit 22, Astrid hat auch die Meister mit 22.
Ja, kurios, gemacht. Ja, also wir haben anscheinend die 22 auch nicht
gezahlt. Ist schon krass.
Ja, zufälligerweise, wir haben das jetzt im Rückblick erst festgestellt, weil ich eben in alten Zeitungen das gelesen habe und dann so, war die Sabina immer 22, dann habe ich mir ausgerechnet, ich war ja auch 22. Und also bei mir war die Meister, das Meisterteil war ein kleines Haarteil, das glaube ich, das hat so 5 cm Durchmesser gehabt.
So faustgroß.
Ja, und das musste man dann immer nähen und knüpfen und das musste dann in die Gala-Frisur mit einfrisiert werden. Und Sabina, hast du noch was gehabt mit?
Nein, also wir haben das nicht mehr knüpfen müssen, wir hatten das nur als Fach sozusagen, Theoriefach, dass es sowas gegeben hat. Unsere Fachlehrerin hat uns dann auch ihre geknüpften Tressen gezeigt, aber wir mussten es nicht machen, also nur halb machen. Also wir haben unsere Praxisprüfung war aufgeteilt, indem dass, wenn man in seinem Meisterstück eine Frisur hatte, die über 2/3 hochgesteckt war, musste man in der Hochsteckprüfung, die eine weitere Prüfung war, musste man dann Haarteile einarbeiten. Mhm. Die Haarteile musste man aber nicht selber machen, sondern man konnte ein Toupet benutzen. Mhm. Also unsere Mädels haben dann Extensions benutzt, haben die eingefärbt, eingedreht oder Dauerwelle in die Sachen reingemacht und dann eingearbeitet. Also sie mussten ihr eigenes eingearbeitetes Teil nicht selber machen.
Ja. Entspricht ja wahrscheinlich auch dem Zeitgeist, wenn man heute einfach, man knüpft ja nicht mehr selber, oder? Ich meine, das Perücken ist ja geblieben im Haarcenter, es ist ja nicht...
Das Perücken ist geblieben, ist jetzt wirklich ein eigenes Standbein bei uns. Wir haben uns das, was eben die Mutti aufgebaut hat, haben wir jetzt, ich möchte fast sagen, wirklich gut perfektioniert, indem dass wir ja nicht nur die Perücken haben, sondern eben auch sehr viel auf Haarersatz gegangen sind. Also das heißt, für Menschen, die dauerhaft einfach keine Haare haben, dass man die mit tolle Sachen versorgen kann. Und es ist kurios, in diesem Corona-Jahr habe ich jetzt wieder Knüpfen angefangen.
Echt?
Ja, weil die Reparaturen so lange dauern. Wir haben so lange Lieferzeiten von fast 5 Monaten und da kann man doch das ein oder andere mal schnell nur selber so machen und es ist im Moment einfach das Problem Material beschaffen. Und da kommt es dann wieder zugute, dass man ein bisschen eine Ahnung hat.
Von Aber willst du das weitermachen, Minchen? Mit dem Haarersatz, also generell auch Perücken?
Also ich finde das ein sehr interessantes Thema. Also das ist auch ein Aspekt, warum mir die Arbeit mit der Mama im Laden so Spaß macht. Weil ich einfach ein Mensch bin, ich mag diese Einfältigkeit nicht. Ich brauche einfach immer was Neues. Und mir reicht
diese die Abwechslung.
Genau, die Abwechslung. Also mir reicht diese reine Friseurarbeit nicht. Und deswegen, da dass wir eben diese Kunden haben, die diesen Haarersatz benötigen und wir ihnen das geben können, ist das auf jeden Fall was ich weitermachen möchte. Vor allem, weil wir eigentlich fast im Landkreis Rosenheim, also das, was ich weiß, ein Alleinstellungsmerkmal mit diesen Systemen haben. Weil wir auch einfach wie die Mama das gesagt hat, so perfektioniert haben, dass das keiner mehr so kann. Also es gibt nur diese klassischen Perückenverkäufer, die dann vielleicht noch, wenn es ist, dann ein bisschen die Perücke einschneiden können, aber mehr nicht. Also dieses individuelle, wirklich auf den Kunden maßgeschneiderte, das ist wirklich das, was wir sehr, sehr stark können und auch machen.
Also wir hatten Rasieren, gab's, kam dann, ist dann weg gewesen in den 70er Jahren und kommt jetzt wieder, aber mehr mit den Barbershops. Jetzt wird das wieder zu einem Lifestyle-Event. Ihr rasiert, Winnie, du kannst nicht mehr passieren, ne? Ihr rasiert ja nicht mehr.
Nein, also ich rasiere nur den Nacken.
Ja, okay. Mehr rasieren. Ja.
Also ich denke, das ist, wir haben uns einfach auf was spezialisiert und ich finde, die Barbershop ist einfach ein eigenes Klientel und die Männer wollen es auch gern von den Männern haben.
Ja.
Und von dem her ist es, finde ich jetzt nicht unser. Ja. Thema.
Also, soweit
wir sind alles Frauen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Was macht
wir
jetzt?
Machen aber weiterhin auch Männer. Also so ist es nicht. Wir sind nicht ein reiner Frauenfüßler.
Ja, der Haarersatz, trägt sich ja auch trägt sich ja auch stark über die Männer. Das ist ja irgendwie was. Südostbayern war mal vor.
Ja, im Jahr also der Haaresatz ist wirklich für die Männer der stärkste und die Frauen kommen jetzt immer mehr dazu, also jetzt für diesen dauerhaften Haaresatz, weil das einfach unkompliziert ist für die Damen. Mhm.
Also hauptsächlich die Männer, die eine Platte haben, also heißt hormonbedingt oder auch krankheitsbedingt kann es auch sein, dass die eigentlich hauptsächlich, das sind unsere Männer. Ja. Und es ist lustig, weil es viele nicht glauben, dass es so viele Männer sind, weil es einfach so gut ist und so gut gemacht ist, dass man nicht erkennt, dass es gemacht ist.
Also ich hoffe wirklich, dass wir irgendwie Videos bald erstellen können oder dann, wenn wir es veröffentlichen, schon erstellt haben, weil es sieht so krass, also dieser Unterschied von vorher nachher, man sieht keinen Ansatz, kein Ding, also du kannst ja alles mit dem Ding machen. Das ist ja schon, das hat ja nichts mit diesen typischen Donald-Trump-Toupees zu tun.
Ja, das ist aber Harry wie gewachsen. Ich habe so nett einen jüngeren Kunden gehabt, der auch schon lange Jahre zu uns kommt und dann haben wir eben mit dem neuen System zum Arbeiten angefangen. Und dann sage ich zu ihm, du sag einmal, wie ist es, wenn du eine neue Freundin hast, sagst du dir dann, dass du da jetzt Haare hast? Mhm. Er sagt, nee, sagt er, du erzählst ja auch nicht gleich, dass du da hinten eine Krone im Zahn hast. Also, sagt er, also die merkt es ja keiner.
Und es sieht keiner. Aber das kommt daraus auch, weil sie dann so sicher hinausgehen. Sie sind so abgesichert von der Natürlichkeit, dass kann nicht mehr Fachmann sehen.
Ja,
also ist mehr Fachmann.
Es verschafft schon sehr viel Selbstbewusstsein.
Ja,
Also so viele auch tatsächlich sagen, dass Haare nicht so viel ausmachen. Es ist doch einfach in unserer Gesellschaft heutzutage sehr wichtig. Also es ist eigentlich das Wichtigste. Es kommt noch vor der Kleidung. Wenn die Haare nicht stimmen, dann... Also man sieht es ja jetzt mit Corona. Wir waren die Ersten, die aufmachen durften und aufmachen mussten, weil viele gesagt haben, dass Friseure auch psychisch eine sehr große Rolle spielen.
Ich bin ja immer schon systemrelevant. Aber wenn du sagst, die Haare ist jetzt in unserer Kultur, das stimmt gar nicht. Wenn du schaust, das ist ja mit Mythen, die haben ja Haare.
Definitiv.
Also Samson und Delilah, die Könige früher hatten alle Haare lange und der Bart war bis auf die Schultern. Und was ich gar nicht gewusst habe, wenn man das Wort du bist so geschert, sagt man in Bayern, gell? Du bist doch vielleicht der Gescherte.
Ja,
das kommt aus dem Geschorenen, deine Würde wurde dir genommen. Das war das Kennzeichen dafür, dass dir deine Würde, nämlich die Königswürde, du bist einfach geschoren worden. Da gibt es ein ganz bekanntes Relief, weil ich bin das kulturhistorisch nicht so gut, aber ich denke mit Pipin und noch irgendwas.
Ja.
Das müsste man mal nachlesen. Sklaven wurden ja auch immer die Haare abgeschnitten.
Also, auch bei Game of Thrones haben sie ja der... Wie heißt sie denn, die Königin? Die Haare geschoren, als sie da durch die Gassen gejagt wurde.
Ganz genau. Also man will ja keinen die Federn lassen.
Ja.
Du willst ja dein Haupt, willst ja.
Und es ist einfach auch was jünger macht.
Mhm.
Also vor allem bei den Männern, wenn man zu dem einfach wieder zurückkommt. Männer machen einfach locker mal 10 Jahre jünger, wenn sie einfach wieder Haare auf dem Kopf haben.
Und sexier.
Ja.
Laut ihrer eigenen Aussage. Also es ist nichts, was Frauen...
Es gibt schon auch sehr sexy Männer mit Glatze.
Ja, gibt es wirklich. Aber ich habe mich mal selber überprüft. Ich stand mit einem Kunden bei uns im Salon und mussten mit dem Lift fahren. Da haben wir Umbaumaßnahmen gehabt, 5. Stock rauf und er war ohne Haare. Naja, denke ich mir, netter Mann. Und dann danach fuhr ich mit ihm mit Haaren runter. Ja, cooler Typ. Also nur um das loszulösen von dem, was man macht, sondern was mit dem Bild als Frau da passiert. Also für mich war das interessante Wahrnehmung, dass da wirklich was abläuft. So ganz unterschwellig.
Kann ich mir schon vorstellen. Was wolltest du sagen?
Ich muss auch dazu sagen, Lenzi hat mir gesagt, ein Haar so wichtig ist ein Schutz und ein Schmuck. Das war ganz kurz zu sagen.
Ja, das stimmt.
Schmuck und Schutz.
Ja. Jetzt ist ja Haarsintest schon ein, also manchen ist Haarsintest ein Begriff in Rosenheim. Warum? Was macht das, was ist so besonders an dem Friseur? Abgesehen davon, dass es halt einfach schon sehr lange gibt. Was hat es denn bei dir besonders gemacht? Dass
bei mir war einfach das Glück, dass ich aus wenig Haar, viele haben Friseur gesagt, also ich habe so dünne Haar, das geht nicht. Und ich habe das fertig gebracht, dass aus wenig Haar viel geworden sind und natürlich. Und das wurde weitergearbeitet.
Und also klingt ja auch
absolut.
Klingt ja auch sehr professionell, wenn der Opa in Paris war und sich da hat schulen lassen. Und du warst ja auch in Wien und hast da eine Maniküre
Ja, ja, ich habe das in Wien gemacht. Mhm. Also das war, ja, auch meine Kinder haben gemacht, das war untergeordnet, das Ganze. Aber was ganz, ist heute wieder anders. Und eben was früher und heute war, also es ist alles verbessert worden. Mhm. Absolut. Und jede Frau möchte einfach gut ausschauen.
Ja.
Und das ist das Standard dann, was der, ja, der Mensch, ja, von sich gibt, wenn an Haaren anschaut.
Ja. Ja.
Das ist vorhin schon gesagt worden, ist, dass die Haare eigentlich das Wichtigste ist vom ersten Bild.
Mhm. Ich glaube schon, dass es tatsächlich, also es ist so von mir, was die Kunden sagen, ja, den Hess gab es schon immer.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, einfach was eine Seltenheit, dass ein Friseur schon über 5 Generationen existiert. Also ich bin ja die 5. Generation, die Mama ist die 4., die Oma ist die 3., davor war noch die Mutter und dann davor war der Weichert.
Ja.
Und der hat ja mit Bader angefangen. Und ich glaube, und das war ja auch in Rosenheim. Lustigerweise auch in der Münchner Straße.
Mhm.
Und er hat einfach diesen Stein ins Rollen gebracht. Und viele Kunden sagen, den Hess gibt es einfach schon immer. Und das ist, glaube ich, was vielen dann im Kopf bleibt. Oh, Hess, ja, stimmt, denn da war schon meine Oma. Oder Kunden, die dann schon seit 60 Jahren da sind. Es ist so, oh, ich war schon bei ihrer Oma. Sagen Sie einen schönen
Punkt. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass, so wie wir in die Generationen gehen, auch die Kunden, also ich habe ja auch schon mittlerweile die Enkel von meinen Kunden.
Ja.
Also es trägt sich so weiter. Also wie hat meine Kundin gesagt, einmal Hess, immer Hess. Also ich denke, das ist sowas, wo so ein Garant ist, willst du was Besonderes, möchtest du was Gutes, willst du was leisten, dann
Wohlfühlatmosphäre,
dann gehst du zum Hess. Brauchst du eine ehrliche Beratung, gehst zum Hess.
Ich wollte gerade sagen, also dieser Leistungsanspruch, der zeigt sich ja schon, wenn da extra in ein anderes Land gegangen wird. Du warst ja auf, was weiß ich, Brautmoden schauen, du hast ja Kosmetikausbildung gemacht, du hast eine Farbberatungsausbildung gemacht, du hattest ja, weiß gar nicht was noch. Klar, am Ende braucht man es vielleicht nicht für den perfekten Haarschnitt, aber dass man sich auskennt,
genau,
um was es überhaupt im Schönheit und Wohlbefinden überhaupt geht.
Das sagst du richtig. Es war für mich immer so die Motivation, immer wenn ich gedacht habe, das ist jetzt meine letzte Ausbildung. Nach dem Kosmetikdiplom habe ich gesagt, jetzt ist gut, jetzt weiß ich alles. Und dann entdeckst du, mein Gott, Farbe gibt es ja auch noch. Mein Gott, mit welcher Farbe schaut man denn besser aus? Und schon hat man wieder das Nächste, wo man so add-on and add-on. Aber das ist die Begeisterung, was dann kommt damit. Und dann, klar, dann machst du mal 4 Moden schauen, frisierst auf der Bühne. Dann musst du dann ganz schnell, in 5 Minuten musst du dann irgendwas machen. Weil heute ist das anders. Heute kriegen die alle einen Look. Und dann gehen die da vorher, 3 Stunden vorher, wenn die herkriegen, dann gehen die mit einem Look raus. Kenne ich von der Sabina, wenn die auf der Fashion Week ist, oder?
Ja, immer. Aber du warst schon auf der Fashion Week. Aber das klingt jetzt einfacher wahrscheinlich, als es am Ende dann ist, die Models zu stylen.
Ja, also es ist nicht einfach, weil du hast ja...
Mal ganz kurz zwischendrin, du warst auf der Fashion Week, bevor deine Ausbildung überhaupt fertig war. Haben die dich schon angefragt?
Ja.
So sehr ist Hess wohl in Berlin und Paris, oder wo warst du? Paris Fashion Week? Hess wohl in Paris.
Ja, aber da muss ich auch tatsächlich auch zugute halten, da habe ich auch meinem Ausbilder sehr zu danken, also der Max, das muss man ihm einfach auch lassen, der war auch schon auf den Pariser Fashion Weeks und irgendwas muss ich halt in der Ausbildung richtig gemacht haben, dass er mich
andere
damit belohnt hat, weil wir waren 6 Auszubildende und er hat halt mich von denen gewählt und wollte mir das so als Geschenk schenken und hat mich dort mitgenommen.
Und du hattest den Anspruch, dir einen Ausbilder zu suchen. Klar, das war jetzt nicht der Hintergedanke, dass er da hingeht, aber dein Ausbilder war ja auch jetzt kein Wald- und Wiesenfriseur, sondern das ist das Flagship, der große Laden.
Genau, aber in Paris war es doch so, dass man einen Look hatte. Also ich war auch in Paris fürs Make-up zuständig, ich war in einem Make-up-Team. Und da ist es schon so, man hat einen Look, der dann der Creative Director erstellt hat und den musste man dann schminken. Sei es, ob das Model dunkle Haut hatte, ganz weiße Haut oder große Augen oder kleine Augen. Und du musstest jeden Look so wirklich schminken, also diesen Look so schminken, dass es an jedem gut aussieht. Es war schon stressig, aber es war ein angenehmer Stress. Also das ist so einer, der Spaß macht.
Ja, ich weiß nur, bei uns, bei den Modenschauen, da ist die haben... Du bist hinter die Bühne gegangen, die haben sich ja ständig umgezogen, die anderen haben die Klamotten runtergerissen, wir haben ihnen die Haarteile runtergerissen.
Ja, schon oft.
Und im Nachlauf
frisiert. Und du hast auch bei der Bayerischen Meisterschaft auch mitgemacht.
Ja, das stimmt.
Da haben wir von der Sissi, ist ja bei jedem Begriff, auf Weihnachten, haben wir zum Beispiel, hat die Renate ein Modell gehabt, da hat die das Klischee von der von der Romy Schneider angehabt.
Das hast du gestern erst gesagt.
Ja. Also das war ein Wahnsinn. Ja. Und da haben wir so einen Namen mit München gemacht. Mhm. Also wenn jemand am Friseur sagt, ja, da kenne ich noch die Frau Hess aus Rosenheim, weil sehr viel auf der Bühne war mit meinen Kindern.
Mhm. Aber nicht nur auf der Bühne, was es mir noch einfällt, wir haben ja damals auch sogar immer bis nach Attel in dieses Behindertenheim runtergefahren und da durften immer die Kinder wurden von uns kostenlos die Haare geschnitten. Das hast du immer gemacht.
Ja, jahrelang. Ja. Hat Nikolaus, die Nikolaus-Gruppe, die mir habe ich auch geboten, kostenlos die Haare zu schneiden, wenn es notwendig ist. Und das habe ich auch jahrelang gemacht. Mhm. Also das war nicht angenehm für meine, weil ich eigentlich gesagt, du fährst jetzt mit.
Aus. Alle Lehrlinge sind am Samstag nach der Arbeit. Also wir haben schon vier gearbeitet früher. Gell? Also ja. Andere Arbeitszeiten wie heute. Ja. Ab ins Auto, Schere einpacken und runter in die Nikolausgruppe. Und also es liegt ja 30 Jahre zurück. Man muss einfach sagen, es war eine andere Zeit.
Aber ich glaube auch, die Behinderten gibt es heute noch, aber die werden nicht mehr, weil damals ist eine andere Zeit gekommen, da sind diese, also die nicht zum Militär wollten, die sind, haben dann diese übernommen.
Aber die Zivildienstleistenden.
Zu deiner Frage zurück, weil du gefragt hast, warum Hess so ein Begriff in Rosenheim ist. Also ich glaube, dass die Oma da schon einen sehr großen Anteil daran trägt, dass Hess einfach Hess ist, weil die Oma hatte überall ihre Finger im Spiel. Also ich weiß auch noch, weil ich bin ja im Prüfungsausschuss von der Gesellenprüfung mit drinnen, und da habe ich auch eine Prüferin, die Schülerin bei der Oma in der Berufsschule war. Und also es ist wirklich, jeder weiß einfach, wer die Oma ist, weil die Oma überall irgendwo geholfen hat oder gearbeitet hat.
Ich war 12 Jahre Berufsschullehrerin. Genau. Also praktisch, das habe ich damals auch gern gemacht. War richtig toll, aber ich habe die Schüler gerne. Ich habe das ganz gut hinkriegt.
Und sie dich auch, Oma. Sie dich auch. Ja, weil ich bekomme immer gesagt, ja, und dann war die Frau Hess, war dann da in dem.
Du bist jetzt mit 23 im Prüfungsausschuss.
Ja.
Ah ja, Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ja. Aber ich muss auch sagen, in der Berufsschule waren auch meine Kinder eigentlich nicht beliebt, weil sie weiters voraus waren. Mhm. Die haben sehr viel praktisch gearbeitet, also die Zivildienste von mir, dass jeder was kann, habe ich auch bei den Schülern von den anderen Salons haben wollen, dass die einfach was lernen. Mhm. Und das war ja nicht mir zuteil, aber denen zuteil. Und immer wieder, wenn ich irgendwo bin, sagt, ach, Frau Herr, Sie sind nicht bei uns. Ich habe Sie als Lehrerin gehabt, kenne ich leider nicht mehr, weil das schon 30 Jahre ist. So war das richtig toll. Und ich habe das gern die anderen gelernt.
Gern. Das ist es, weil die Oma einfach auch ihre Sachen, die sie gemacht hat, jetzt sie gern gemacht. Und das haben dann die Leute auch gemerkt und sich dann auch gemerkt. Und das ist dann so, gute Nachrichten verbreiten sich halt auch einfach gut und schnell. Und das ist so auch der Grundstein, warum Hess auch Hess ist.
Weil alle richtig Spaß an dem Ganzen haben.
Stimmt. Ja. Ich denke, ja, die Freude an der Arbeit macht es aus.
Das ist absolut wahr. Die Freude an der Arbeit, weil man muss nicht immer, die Bezahlung ist nicht immer das, was man sagt, das ist eine oberste Priorität, sondern das, was man leistet.
Ja.
Da muss man selber zufrieden sein.
Was war denn deine Lieblingsbeschäftigung in der Arbeit? Was hast du denn am allerliebsten gemacht? Rasieren oder Haare schneiden oder hochstecken?
Es hat sich ja vieles gesammelt, was verkehrt macht. Und dann bei Erfolg war dann einfach so, dass man hat ein Hochstecken, da war ich ganz berühmt fürs Hochstecken und so. Und jeder hat.
Aber dann hast du doch als Haarschneiden gemacht. Du hast doch immer gesagt, du hast für 6 Friseurinnen hast du Haar geschnitten.
Ja, ich habe jahrelang, da waren 4 Friseurinnen da und für die habe ich Haar geschnitten und dann habe ich sie hingesetzt, so muss die Friseur werden. Und mit einer Rückzugarbeit habe ich das gemacht. Also heute ist nicht mehr fragt diese Schnelligkeit. Mhm. Aber damals sind ja die Leute alle 8 Tage zum Friseur gegangen, hat sich ja auch viel geändert.
Ja. Ja, das stimmt.
Völlig anders.
Ja, was machst du am liebsten, Mama?
Also ich mache am liebsten wirklich Haarschnitte. Mhm. Und das Tolle ist ja, dass ich so viele Kunden habe, die wo einfach sagen, mach einfach, was du willst. Mhm. Und das ist natürlich ganz toll, weil du hast Ideen, du kennst die Haare oder du hast jetzt gerade wieder, liest die Fachzeitung und du lässt sich von irgendwas inspirieren und dann denken sie, Mensch, das kann man machen. Und mein Ziel ist schon immer, was heißt mein Ziel? Also ich habe damals, wie ich jung war, bin ich zum Beispiel, Marlies Möller war in meiner Jugend eine ganz bekannte Größe im Friseurgeschäft. Und da bin ich nach Hamburg auch nachgefahren zu der. Und die hat mich einfach begeistert, weil die hat nicht nur Haare geschnitten, wie eben die Männer, die haben immer nur Haare abgeschnitten. Mhm. Das ist nur mal so, das war dann so extrem. Gell? Dann kamen diese ganzen, weil ich weiß, Twiggy, Kurzhaarschnitt und so. Mhm. War so. Und dann die Malis Möller, die hat dann frauliche Frisuren gemacht. Die hat dann angefangen mit lange Haare, mit Wellen, also einfach so den Stil. Und die hat damals schon dieses ganzheitliche Konzept gehabt. Also nicht nur Haare, Make-up, Haut, einfach dieses Total Beauty, Gesamtheit zum Sinn. Ja. Und das hat mich damals schon so inspiriert, dass ich das wollte, das Ganze zu machen. Und es ist ja heute für mich so, deshalb habe ich mich damals eben auch für Biosthetik entschieden, weil die bieten das Ganze an. Also das ist nicht nur der Haarschnitt und nicht nur das, sondern du siehst das Gesamte. Mhm. Und so ist das dann entstanden, heute auch noch zu sehen, das Ganze. Und die Idee von der Malis Möller war, gib dem Kunden immer irgendwas mit, was er nicht erwartet. Mhm. Ja, also, und es ist ja heute oft nur, was heißt heute oft nur, es ist immer in meiner Beratung, dass man, ich sehe den Kunden an und denke mir, Mensch, das ist das cool ausstellen. Mhm. Ja, irgendwas, was der jetzt gar nicht meint, dass das jetzt sein Thema war, und dann mache ich ihm das als Vorschlag, und dann konnte er sagen, okay, mag ich oder mag ich nicht, wie die Sabine auch schon gesagt hat, das ist eben dann der Teil von der Kreativität, die dann noch kommt.
Ja. Ja.
Und das ist das, was ich gerne mache.
Ja, das glaube ich. So. Dann eine letzte Frage. Wir hatten jetzt 111 Jahre. Wo geht es in Zukunft hin, Sabine? Du bist die Zukunft jetzt. Ja. Jetzt mit dir geht es weiter.
Mit mir geht es weiter. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt noch keine Zukunftsvision. Ich bin ein Mensch, der sich gerne die Zukunft offen lässt. Mhm. Das war schon immer so und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Ich habe auch, weil mich auch viele Kunden fragen, wolltest du das schon immer machen, muss ich immer mit Nein antworten. Weil ich einfach ein Mensch bin, der eigentlich darauf baut, nie zu wissen, was in der Zukunft passiert. Man kann es irgendwie leiten, aber du weißt nicht, was es ist. Und ich wollte auch nie so zu 100% Friseur werden, weil ich einfach nie wusste.
Aber jetzt bist du glücklich damit.
Jetzt bin ich glücklich damit,
aber absolut. Du hast lange
gesucht, ne? Es ist einfach so, ich habe mir einfach immer die Möglichkeit offen gelassen, was anderes zu machen. Und auch Mama und Papa haben mich nie dazu gedrängt. Und deswegen kann ich deine Frage auch gar nicht beantworten, wie es weitergeht, weil das einfach meine Arbeit mit sich trägt. Also ich habe Ziele, ja, aber ich habe keinen Plan in dem Sinne. Ich bin kein Zukunftsplaner.
Ja, du hast noch nicht Planer.
Also das bin ich nicht.
Du bist offen für Neues.
Richtig, genau.
Ich muss noch etwas einwerfen. Ich habe da immer gesagt, die Renate mal mit meinem jetzigen Mann, also damals war er auch schon, gesagt, nimm an Kamm und Schere in die Hand, kommst durchs ganze Land. Mhm. Und das hat sie sich nach Amerika, Australien, überall, die kann doch erzählen, was sie da eigentlich miterlebt hat, guter Friseur zu sein.
Mhm. Stimmt, ja.
Stimmt, ja. Das ist wirklich wahr.
Ich könnte sagen, ich habe schon auf der ganzen Welt Haarschnitten.
Also ich finde es, ich finde es Wahnsinn. Noch ein paar letzte Worte. Mir fällt gerade zusammenfassend eigentlich gar nichts ein. Ich bin gerade ein bisschen.
Also, ich könnte sagen, ich bin wieder Friseurin.
Ja.
Komm im Himmel mal, Schatz.
Bestimmt, da bist du dann der Star-Friseur. Dann die Engel, die locker.
Ja, aber ganz
gut. Vielleicht damit da eine Schaffung.